Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Hallo, schönen guten Morgen. Moin, wir nehmen heute eine Triathlon-Querbeet-Podcast-Folge auf in einem anderen Stil als sonst. Ausgestrahlt wird sich für euch Anfang Juli. Und zwar habe ich mich auf eine kleine Reise gemacht in den Münchner Süden und sitze jetzt in Unterföhring am mittleren Isar-Kanalarm und habe einen Gast neben mir sitzen, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich sein Gast bin, weil ich sitze nämlich in seiner Bibliothek umrahmt von Büchern in einem wunderschönen Setup und wir sprechen heute gemeinsam in ein Mikro für unsere erste gemeinsame Folge. Herzlich willkommen, Björn Kafka im Triathlon Querbeet Podcast.
Vielen Dank, Anine. Ich muss dich kurz korrigieren. Oh. Wir sind im Münchner Norden.
Oh ja.
Süden geht's in die Berge rein. Aber alles gut. Ja, schön, dich hier empfangen zu dürfen. Ich hatte ja keine Lust, zu dir zu kommen.
Ja.
Von daher. Und wir haben ja auch mehr Platz und weniger kleine Kinder.
Ja.
Von daher, ja, können wir gerne loslegen.
Ja, ich bin von Süden in den Norden gefahren. Das ist so ein bisschen was uns auch vereint, Björn. Wir müssen, glaube ich, der Zuhörerschaft erklären, wie wir überhaupt hierher kommen und warum wir zusammen hier sitzen als norddeutsche Eier. Weil das sind wir nämlich. Wir zwei haben eine gemeinsame Verbindung und das ist auf jeden Fall der Norden, denke ich. Das ist unsere größte Verbindung. Björn, du bist in Husum geboren. Ist das richtig?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Naja, das ist in die 70er sogar hinein. Und dann war ich lange Zeit in Husum, da macht man so Schule und diese ganzen Sachen. Dann irgendwann bin ich auch im Norden hängen geblieben, habe dann auch studiert, eine Zeit lang zumindest. War dann mal kurz in London und dann in Freiburg und dann wieder Hamburg. Und irgendwann hat es mich dann doch mal nach München verschlagen.
Ja, wir wollen euch noch berichten, wie wir denn beide jetzt hier zusammen in den Süden kommen. Wobei Björn im Norden von München wohnt und ich mehr oder weniger im Süden von München. Und ich mich jetzt auf diese kleine Reise gemacht habe und wir wollen euch heute auch mitnehmen. Also Björn ist einem 24.000 Seelendorf geboren. Ich bin ja in Eckernförde geboren, das wisst ihr ja schon. Kleiner Spoiler, seine beiden Katzen kommen aus Eckernförde, die sind neu. Da haben wir also noch eine Gemeinsamkeit gefunden. Es ist richtig Wahnsinn, wie das Leben manchmal so spielt. Björn, ich möchte dich ein bisschen vorstellen, weil du hast ja doch ein sehr vielfältiges Leben. Ich würde mal sagen, wir kennen uns jetzt als Trainerkolleginnen oder Kollegen und aber auch persönlich. Was war dein erster Studentenjob?
Ich hatte so irre viele Jobs. Also ich würde sogar vorher anfangen. Ich hatte so ganz klassisch, ich habe super früh angefangen zu arbeiten, ne? So Zeitungen austragen, das war scheiße. Ich habe dann Teller geputzt in einem Sterne-Restaurant, das war auch nicht gut. Dann mein Lieblingsjob war Hotdogs verkaufen.
Ah ja, okay.
Auf der Husumer Meile sozusagen nachts. Und da gab es immer zwei Schichten von um 18 bis um 0 Uhr und von um 0 Uhr bis um 6 Uhr morgens. Und das war eigentlich eine ganz geile Zeit, weil man war da so ein bisschen sein eigener Herr und hat mit den Menschen nachts am Wochenende zu tun gehabt, die gerne betrunken waren. Und es war eine geile Zeit. Zu der Zeit habe ich dann noch Abitur gemacht. Dann war ich Fahrradkurier, als ich nach Hamburg gegangen bin. Und ich habe dann während eines Praktikums beim Bike-Magazin, das war damals so das Fahrradmagazin schlechthin, das größte in Europa, habe ich einen Job gekriegt, einen Studentenjob.
Ja.
Und da habe ich dann regelmäßig Reportagen und hatte so eine kleine Sparte, es war jetzt keine Kolumne, die ich dann ausfüllen durfte. Und das war dann so mein richtiger Studentenjob, der halt der Hammer war, weil ich habe auch wirklich ganz gut verdient eigentlich, ja.
Ja, ist das Bike-Magazin, ist es auch wahrscheinlich in Hamburg gewesen?
Nee, in München. Nee?
Ach so, dann war das der Übersprung nach München.
Ja, so halb. Ich habe dann meine Freundin zu der Zeit, die hat in London gelebt und dann hat man sie eh nicht so viel gesehen. Und ich habe dann ein Semester freigenommen und habe gesagt, okay, jetzt will ich mal, ich habe ja geschrieben, ja, schon davor schon so ein bisschen und dachte, ich muss in den Journalismus rein, meine damalige Freundin auch. Mhm. Die hat das auch alles studiert, ich habe ja was ganz anderes studiert und dann habe ich ein Praktikum bei der Bike gemacht. Eigentlich wollte ich zur Tour, zu dem Rennradmagazin, die wollten mich aber nicht und dann bin ich zur Bike gekommen und da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben, ja.
Ach krass, jetzt habe ich dann gleich noch eine weitere Verbindung festgestellt, weil ich habe nämlich mal, das darf ich jetzt hier kurz einwerfen, in Hamburg in einem Redaktionshaus bei der Runners World ein Praktikum gemacht.
Ah, sehr gut.
Und habe da auch geschrieben, damals noch mit Klaus Darms, da ging das gerade los mit viel Internet und so. Und da habe ich also mit den Jungs da in diesem wundervollen Verlagshaus, ich glaube, 6 Wochen freiwilliges Schüler- oder nee, Studentenpraktikum habe ich da schon gemacht. Das war richtig cool. Ich habe mir nämlich auch mal eingebildet, ich könnte schreiben. Habe dann von dem Talent wieder Abstand genommen. Aber das war eine gute Zeit, weil da durfte man sich nur mit Laufen beschäftigen und du dich entsprechend viel mit Radfahren. Ja. Weil das bist du heute auch, wenn man dich heute fragen würde, wenn du in ein Hotel gehst und reinschreibst, früher musste man das, was ist ihr Beruf, würdest du Trainer reinschreiben?
Ja, genau. Also ich bin jetzt aktuell bei dem World Tour Team Uno X Mobility als Trainer angestellt und das ist mein Job. Ja, ganz genau.
Uno X, fangen wir vielleicht dann doch mal hinten an, dass wir nicht deine ganze Lebensstory erzählen, weil dann wird die Aufnahme auf jeden Fall zu lang. Ein World Tour Team, das ist seit, wo du seit 2025 angestellt bist.
Was nee, stimmt nicht. Eigentlich offiziell, na, seit 25 war so ein Transition, ja, so eine Übergangsphase, richtig offiziell seit 26.
Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, gut, alles wir gut. haben ja das erste Halbjahr von 26 auch schon durch, aber die sind ja mit Scandinavian Power unterwegs.
Ja.
Was kannst du uns dazu sagen? Inwiefern, wie muss man das verstehen?
Das Team besteht vor allen Dingen aus Norwegern und Dänen. Ja, es wird auch Norwegisch oder Dänisch oft gesprochen, viel gesprochen. Natürlich sprechen die auch alle hervorragendes Englisch. Aber die Fahrer, zumindest die männlichen Fahrer, sind ausschließlich Norweger und Dänen. Und die haben einen Trainer gesucht. Ich habe dann dahin geschrieben. Das interessanterweise wurde dieses Team überflutet mit Bewerbung. Ja. Auch viele von meinen Freunden, die auch in anderen Teams, World Tour Teams arbeiten, haben sich dort beworben, weil das Team hatte so diesen Ruf, das ist, ja, es ist cool, ist da zu arbeiten, gute Stimmung und, und. Ich habe mich beworben, ich hatte vielleicht so einen kleinen Vorteil dadurch, dass ich Skandinavistik und Islamwissenschaften studiert hatte, also ich kenne diese Sprachen schon. Ich habe Dänisch in der Schule gehabt, das war jetzt mit Sicherheit kein Einstellungskriterium, vielleicht eher so diese Vielfältigkeit, ja. Ich habe davor ja auch schon in diesem Bereich gearbeitet, war auch schon einigermaßen erfolgreich in diesem Bereich und dann bin ich dann irgendwann da ausgesiebt worden und bin da reingerutscht in das Team und bin da sehr, sehr glücklich.
Also eure Amtssprache ist aber wahrscheinlich Englisch.
Ja, klar. Ja. Aber ich funny story. Ich habe dann hab unterschrieben und dann gab's gleich so, ja, was hast du nächste Woche vor? Ja, Kickoff in Trondheim. Oh. Und ich so, okay, alles klar. Und dann bin ich da hingeflogen mit Übernachtung in Kopenhagen, weil es keinen Direktflug gab von München.
Ja.
Und ich kam nachts in Kopenhagen an, war natürlich erstmal ein bisschen nervös, ja, neue Leute und so weiter. Kickoff heißt gleich irgendwie 150 Menschen auf einen Haufen, du kennst niemanden.
Ja, das kickt schön.
Das kickt ganz schön. Zumindest ich kam da an, nachts habe mich da ins Bett versucht zu schlafen, ins Bett gelegt, in das Hotel, in das Airport Hotel, war natürlich nervös und dann am nächsten Morgen wachst du natürlich zu früh auf und Flieger ging auch früh.
Das ist ja wie Wettkampfvorstellung.
Ganz genau so war es.
Adrenaline, yes.
Total. Und dann war ich am Flughafen, da habe ich dann schon so ein paar Trainer getroffen und gesehen und hat man sich mal so ein bisschen begrüßt. Und dann ging es halt rucki zucki, ja, in Fliegereien, 7 Uhr morgens und bist du rübergeflogen und um 10 Uhr war das erste Meeting. Mhm. Und das erste Meeting hieß, dass alle Trainer und alle DSs, also Director Sportiv, saßen zusammen. Es sind dann so bummelig so 25 Leute. Und dann ging es halt Saisonplanung und was ist so passiert, wie lief die Saison, all diese Sachen. Und die erste Frage, die gestellt wurde, weil ein paar Trainer haben gefehlt, die englischsprachigen Trainer haben gefehlt.
Okay.
So, und dann wurde gesagt, ja, Björn, ist für dich okay, wenn wir das in Norwegisch und Dänisch machen. Und ich so, wow, okay, machen wir mal, ne? Ja, also
was sagt man dann? Nein, ist nicht okay.
Nein, ich dachte, nein ist schlecht. Und ich sag mal so, die Hälfte habe ich dann so mitgekriegt. Ja, das war schon ganz okay. Norwegische Dialekte sind halt teilweise echt hart zu verstehen. Anyway, das war ein Killer-Meeting. Ja, ich glaube, es hat 9 Stunden gedauert mit natürlich Unterbrechung zwischendrin. Aber mir hat einfach der Schädel gebrummt. Ich war vollkommen fertig. Ich war wirklich ausgeknipst. Darüber werden jetzt noch Scherze gemacht, wie diese komplette Überforderung. Also ich hatte wirklich Migräne danach. Musste mich ins Bett legen, konnte abends nicht mehr mit zum Essen gehen. Ich war wirklich, ich war vollkommen durch. Und dann, das war so der harte Einstieg. in dieses Team. Und aber das hat sich natürlich jetzt so total eingegroovt und das ist richtig, richtig gut. Ja.
Aber dann entlastend für dich sind jetzt alle weiteren Aufgaben oder auch wahrscheinlich Präsentationen ins Meetings und so, die sind dann schon doch auf Englisch.
Ja, ja, die sind auf Englisch, weil wir natürlich auch Trainer haben, die keine skandinavischen Sprachen sprechen oder irgendwelche Nutritionists, die das nicht können. Von daher ist es immer wichtig, dass wir da eine Sprache haben und die sind natürlich, die sind alle top in Englisch, müssen wir gar nicht drüber reden, ja.
Ja.
Und das ist auch ganz normal, das ist auch, wenn ich lange unterwegs bin mit denen, dann muss ich immer diesen Switch hinkriegen, ja, wieder ins Deutsche reinzugleiten. Das ist auch manchmal, wobei mir fällt es nicht schwer, ja. Ich meine, wir haben ja hier, die Kinder wachsen ja auch zweisprachig auf, Frau ist halb Engländerin, Schwiegermutter ist Engländerin. Von daher ist das für mich alles easy. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was heißt das jetzt, dieses Scandinavian Power oder so weiter? Das ist halt, ich sag mal so, da gibt's kein, oder doch, natürlich gibt's System da drin, Trainingssystem, aber es ist vor allem eine kulturelle Sache, ja. Die sind alle sehr ruhig, da gibt's keine Star-Allüren, da gibt's keine Angeber, um es mal ganz platt zu sagen, da geht's vor allen Dingen um die Gemeinschaft, ja. Das ist, wenn man sich mal überlegt, Norwegen, da sind halt nur knappe 5 Millionen Menschen, haben ein großes Land, da geht's wirklich darum, dass jede einzelne Person eine Ressource darstellt, die für die Gemeinschaft wichtig ist und auf die man achtet. Und das ist eigentlich das Spannende, in so einem Team zu arbeiten, weil du wirst mit deinen Qualitäten gesehen. Und wie kann man dich am besten nutzen in dieser Kultur, in diesem System jetzt bei Uno X Mobility? Und das bringt halt, finde ich zumindest so, das Beste aus diesen Menschen heraus. Und ich saß da in diesem ersten Meeting und habe das Gefühl, top, sind alles so ein bisschen, ich würde nicht sagen freaky, wird jetzt falsch sein oder neurodivergent oder wie auch immer man das nennt. Es sind alles Leute, die sehr speziell sind und das hat mir extrem gut gefallen. Ja. Mhm.
Ja. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dich da gut aufgehoben fühlst. Also erstens freut's mich und dann auch nochmal Gratulation zu dem Job überhaupt. Es war ja wohl doch mit einiger Konkurrenz verbunden, aber ich habe das so wahrgenommen, dass das einfach irgendwie so zur richtigen Zeit in dein Leben gekommen ist, weil man kommt da ja nicht mit gar nichts hin. Also man muss ja schon ein bisschen was können, beziehungsweise herausstechend auch der richtige Charakter sein, wie du jetzt beschrieben hast, um da reinzupassen. Da ist es ja auch eine Erfolgsgarantie für letztendlich jedes Team oder für jede Firma, weil letztendlich geht's ja auch bei so einem Radteam drum, dass die Wirtschaftlichkeit stimmt und dass die Ergebnisse stimmen und dass das ist sicherlich ein guter Ansatz, da hinzufinden. Wo steht denn das Team gerade so in der aktuellen Saison? Wo sind wir denn gerade?
Also wir sind gerade, also wir haben ja die World Tour letztes Jahr erreicht, ja, wir haben eine gute Saison hingelegt. Und jetzt etablieren wir halt mit den World Tour Punkten, die wir sammeln, verbessern wir unseren Status und es läuft ganz gut. Jetzt haben wir gerade die Dauphiné, lief jetzt gerade dieses Vorbereitungsrennen für die Tour. Haben wir jetzt einen Etappensieg, was mich total freut, weil das ist einer meiner Sportler, die ich betreue, der Anton Schamik. Und es ist immer schön, so Sportler zu entwickeln, ja. Und ich habe halt alle Freiheiten. Ich darf halt wirklich, ich darf mein Training machen, wie ich will. Ja, da wird extrem viel Vertrauen gegeben. Und die Leute entwickeln sich super. Und ja, mir gefällt das. Ich darf auch Vorträge halten, was ich, also alles das, worauf ich eigentlich Bock habe, das kann ich dort machen. Und von daher schon ziemlich cool. Ja.
Ja, von Björn kann auf jeden Fall eine Menge lernen, Leute. Deswegen möchte ich euch jetzt hier ganz kurz auch noch seinen Podcast empfehlen. Er ist jetzt nicht nur bei uns im Podcast, sondern hat auch seinen eigenen Podcast. A Faster You Podcast zusammen mit Niklas Ranker und Sebastian Schluricke.
Ja.
Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ladet euch den jetzt mal direkt sofort runter. Wenn ihr mehr über Training, Trainingswissen, Radfahren und was sonst auch im Leben wichtig ist lernen wollt, dann ist dieser Podcast für Radfahrerliebhaber auf jeden Fall ein Muss. Ich stehe immer noch so ein bisschen der Frage, wie komme ich eigentlich hierher? Weil ich habe in den letzten wann ist mein erstes Kind geboren? Vor 5 Jahren, also in den letzten 4 Jahren, immer wieder auch auf Björns Expertise zurückgreifen dürfen. Also bedeutet...
Was Erziehung angeht.
Ja, ich hatte dann eine Frage, was Radfahrspezifik angeht. Training und eben auch die Plattform Faster You. Und das wurde dann irgendwann alles durchmischt. So von wegen, ja, wir haben jetzt hier eine Zahnungsphase, aber eigentlich wollte ich wissen, warum der CDA-Wert hier und da nicht so richtig aufgeschrieben ist. Ja. Und ich habe von Björn dann immer Sprachnachrichten bekommen, also vielen Dank schon mal dafür. Aber was mich bei Björn ehrlich gesagt als erstes beeindruckt hat, ist sein Nachname. Dafür hat er jetzt noch nicht so viel getan, seinen Nachnamen. Aber meine Mutter ist Deutschlehrerin und ich hatte im Deutschunterricht immer sehr viel Literatur, unter anderem natürlich auch Franz Kafka, Literat des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und Björn und ich haben noch eine Gemeinsamkeit. Wir haben mal zusammen für die gleiche Firma gearbeitet. Und als ich mein Einstellungsgespräch hatte, war Björn schon Head Coach. Mhm. Und diese Firma hatte eine Struktur wie so ein Hundeknochen. Also man kam in den Raum rein, das war so ein Gemeinschaftsraum. Dann gab es einen Gang, da von diesem Gang gingen rechts und links zwei Türen ab. Und dahinter war dann der zweite Saal, also der zweite Teil des Hundeknochens. Und die rechte Tür hatte ein Türschild und daran stand Kafka. Diese Tür war geschlossen zu meinem Bewerbungsgespräch und die Dame, mit der ich das Gespräch hatte, hat dann gesagt, ja, das ist Björn, unser Headcoach, der ist gerade beschäftigt, der ist jetzt nicht beim Gespräch dabei, aber ist nicht so schlimm, wir machen es zu zweit. Und ich dachte mir dann, boah, der heißt Kafka, sitzt hinter einer verschlossenen Tür und man hörte das so ein bisschen murmeln, so eine tiefe Stimme hörte man schon, habe ich mir dann gedacht, hätte ich eigentlich gerne kennengelernt, bedeutet, ich habe da den Job gekriegt, habe mit Björn nie gesprochen und war eigentlich die ganze Zeit, als ich dann da drin gearbeitet habe, immer gespannt, wer das denn jetzt eigentlich ist.
Ja.
Und jetzt musst du mir mal kurz helfen, weil es ist natürlich so ein On- und Off-Job gewesen. Also ich war Trainerin dort,
Du
warst auch Trainer dort.
Aber wir haben uns zeitlich nicht überschnitten. Ja.
Wir haben uns eigentlich nie da getroffen.
Ja, nee, haben wir nicht. Ich bin 2020, glaube ich. Und 2020, glaube ich, oder 92, ich weiß nicht mehr, bin ich raus aus der Firma und habe gesagt, ich will jetzt nur noch mein eigenes Ding machen. Ja, ganz, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Firma hat sich auf andere Sachen konzentriert. Ich wollte nur Profisport machen und habe das dann gemacht. Und das war auch absolut richtig, auf die Karte zu setzen, zumindest für mich zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann kannte ich Sebastian natürlich auch schon, dann sind wir auch noch zusammengekommen mit der Faster You, damals noch Aerotune. Genau, und dann habe ich gesagt, saß ich da in meinem kleinen Büro auf meine 8-9 Quadratmeter und dachte so, jetzt legen wir hier mal los. Und das hat top funktioniert, das hat super funktioniert. Und ich habe da vorher ja schon auch eine andere Firma gehabt mit einem Freund zusammen, mit dem Clemens Hesse.
Ja.
Was auch ein geiler Name ist.
Hesse Kafka war natürlich der Titel.
Ja, genau so hieß die Firma. Und da hatten wir schon, waren wir schon ziemlich erfolgsverwöhnt, sage ich mal. Wir haben dann irgendwie Europameister U23, Weltmeister U23, Stundenweltrekord. Also richtig, richtig cool. Dann haben wir uns getrennt und ich war bei der anderen Firma. Und dann musste ich natürlich, bin ich wieder voll auf mein Ding gegangen und dachte so High Performance und dann lief das ganz gut, ja. Weltmeistertitel und Pipapo, Olympiasieger und hast du nicht gesehen. Und das ist so mein eigener Antrieb, ja. Ich bin da vielleicht wenig Show-off, ja. Wenn man mein Insta-Profil anschaut, findet da wenig statt. Und du hast auch noch einen Wikipedia-Eintrag gesucht.
Ja, ich habe natürlich recherchiert, also neben dem, was ich sowieso weiß, wo ihr jetzt immer mehr von der Story erfahrt. Wer ist Björn eigentlich? Gebt mal Björn Kafka Trainer bei Google ein. Mhm. Ich habe eigentlich mit einem Wikipedia-Eintrag gerechnet, gibt's aber nicht. Es gibt von Björn nicht so viel. Sein Insta-Profil ist schön, aber so richtig, also mit Self-Marketing hat Björns nicht so, was auch in Ordnung ist.
Nee, das ist... Ja, ich bin da, je mehr du von dir preisgibst, ja, desto mehr hängt auch irgendwie dran, dass es ist wie ein großes Haus haben. Du kannst ja halt immer mehr reinstopfen und es belastet dich dann irgendwann.
Man muss ehrlich sagen, Björn hat das große Haus schon.
Ich habe das große Haus schon, ja. Zu meiner Freude, aber auch zur Last, ja. Immer wenn mich Leute fragen, was ist so dein Lieblingsort, dann sage ich immer Gran Canaria. Da habe ich oft überwintert, als die Kinder vor allem noch sehr klein waren. Und da haben wir in so einer 60, ja, vielleicht 75 Quadratmeter Bude gelebt in den Bergen. Santa Lucia, wunderschöner Ort mit Blick in diese tolle Tal rein und im Hintergrund die Berge. Und das Entscheidende ist, das Leben ist einfach, wenn du wenig Zeugs hast. Ja, das ist, da hatte ich eine große Terrasse, da hatten wir da irgendwie drei Zimmerchen, eine Küche. Man muss wenig aufräumen, man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist so ein bisschen immer das, wonach ich eigentlich suche. Mich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das Haus ist zu groß, muss ich ehrlich sagen. Aber auch da ist es so, das kann sich auch mal ändern. Ja, vielleicht ziehe ich auch mal wieder weg. Genau, deshalb bin ich da auch nicht so groß Tamtam und ja, du musst mal ein Video machen, du musst mal dies machen, du machst mal einen Podcast.
Ja, ja.
Von daher lebt sich das ganz gut, wenn man so ein bisschen im Hintergrund ist, ja.
Ja,
genau.
Ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich diesen Termin jetzt hier bekommen habe. Ich war nämlich auch mal, also ich habe jetzt so, ich weiß nicht, 7 bis 8 Mal angeklopft und so, und von Björn kommt immer was zurück und dann kommt man auch mal wieder lange nichts zurück, weil dann denke ich mir, ja, okay, klar, er konzentriert sich jetzt dann aufs Wesentliche, was ja auch gut ist. Das hat dich ja auch dahin gebracht, wo du jetzt bist, da muss man dann schon, und das war ja auch mal ein bisschen so mein Einstieg, man muss ja auch ein bisschen was dafür tun, wenn man so einen fantastischen Job bei so einem offensichtlich sehr, sehr passenden Team bekommen möchte. Aber du hast ja diesen Weg, den du jetzt beschrieben hast, haben wir uns ja auch so ein bisschen über Sebastian gefunden.
Ja.
Also ich muss kurz erklären, vielleicht Faster You ist eine Firma, die Sebastian Schluricke und dir gehört und die ihr zusammen entwickelt habt.
Ja, also.
Was ist das?
Ja, Sebastian hat angefangen mit einer Firma, die hieß Aerotune. Und da ging es darum, CDA-Werte zu bestimmen, also den Windwiderstand zu berechnen, und hat dafür so eine kleine App programmiert fürs Garmin, und mit dem Powermeter und mit so einem alten Speedsensor zusammen kann man das sehr, sehr gut ausrechnen. Mhm. Man muss dem Hintergrund dazu sagen, Sebastian ist erstmal passionierter Triathlet, dann ist er Windingenieur und Mathematiker und kann hervorragend programmieren, also alles das, was man für sowas braucht, und hat dann diese Firma gegründet. Und wir haben uns dann über einen gemeinsamen Freund, ja, also ich meine, Sebastian kommt auch aus dem Norden, ja, wir sind uns mit Sicherheit schon öfters über den Weg gelaufen damals in irgendwelchen Diskos.
Sebastian sitzt in Flensburg.
Genau, Sebastian sitzt in Flensburg, und wir waren, ich weiß, dass wir zusammen uns mit Sicherheit gesehen haben in einer Disco im Norden, die hieß Domino, ich glaube in Niebel war das. Und ja, aber so richtig in Kontakt sind wir gekommen über einen gemeinsamen Freund, Jan Oellerich, auch aus dem Norden.
Ja.
Der ist bei DT Swiss dort. Und ja, dann haben wir so, ich habe ja diese metabolischen Profile entwickelt und die Berechnung dahinter. Und es kam mal so die Idee, lass uns das nochmal zusammen machen. Und nachdem ich dann aus dieser alten Firma raus bin, habe ich gesagt, so Sebastian, komm, lass uns das jetzt mal zusammen manchen. Ja? Also diese Berechnung und so weiter in Aerotune reinbringen, mit dem Ziel, wenn wir den Windwiderstand haben und ein metabolisches Profil erstellen, können wir halt wirklich sagen, okay, was ist die beste Pacing-Strategie, wie viel Kohlenhydrate musst du aufnehmen und. So, das war mal so ein Grundgedanke, aber das ist ja viel mehr geworden. Ja, das wurde ja ein Riesending jetzt, ja, wenn man sich das mal überlegt. Jetzt haben wir halt, es fing an mit diesem Power-Test, ja, du schmeißt eine Datei rein und das Ding rechnet dir aus, was ist deine V2-Max, was ist deine Fauler-Max. Das heißt, wie gut bist du erstens und wo ist Potenzial, wie kann ich den Sportler entwickeln? Also wirklich das, womit ich arbeite, und zwar seit Jahren. Und das haben wir da reingebracht, und dann richtig Activity Protocols, also die Daten werden direkt rausgezogen. Du siehst, was, wie hat der Sportler trainiert, wie geht's ihm und. Es ist sehr, sehr groß geworden. Und ja, das ist, so sieht's aus,
ja. Ja, also ich muss vielleicht diejenigen nochmal abholen, die jetzt nicht das Ding entwickelt haben.
Ja.
Nämlich alle in Deutschland, außer ihr zwei.
Ja.
Also ihr seid so zusammengekommen, und wenn ich das richtig sehe, gibt's die Firma seit 2015.
Ja.
Um das kurz mit der Story zu verknüpfen, die Frage war 2016 von Sebastian, wie bringe ich den CDA-Wert für jedermann irgendwo zugänglich auf die Straße?
Ja.
Da habe ich angefangen mit Sebastian. Die Story war so, ich komme auf einen Parkplatz irgendwo in NRW mit meinem Zeitfahrrad und der restlichen Crew von damals Urs Brenner zusammen mit einem VW-Bus, einem grünen VW-Bus, wo drin Sebastian Schluricke seine Seitentür aufgemacht hat und gesagt, so, wir testen jetzt euren CDA-Wert. Wir haben hier eine Straße, die ist 5 Kilometer flat. Ihr fahrt jetzt für die nächsten 5 Stunden auf dieser Straße hin und her. Und ich mache euch das Setup für die beste erstens Position. Damals konnte man noch ein bisschen besser an diesen Zeitfahrrädern rumschrauben. Heute kannst du ja nicht mehr eine Schraube sehen. Da war Sebastian immer sehr froh drum. Und hat mir dann den Garmin vorne raufgepackt, wo die App drin war, und hat gesagt, so, wir müssen jetzt deinen CDA-Wert hier drücken. Und dann habe ich gesagt, erstmal habe ich gedacht, was will der von mir? Und ich hatte dann einen Aerohelm dabei, neue Schuhe dabei, neue Anzüge dabei und musste dann das ganze Equipment testen, um eben diesen CDA-Wert zu perfektionieren. Damals war das für mich sehr neu, aber ich hatte mit der Kathi Wolf und der Katharina Grohmann zusammen, unter anderem und mit dem Utz eben und mit seinem damaligen Kollegen, den CDA-Wert gedrückt. Und ich weiß noch ganz genau, nach diesem Feintuning, das absolut funktioniert hat, hatte ich eine Mitteldistanz in Sardinien, in Chia, Sardinia, und ich habe diese Mitteldistanz gewonnen. Und es ist natürlich scenic,
ja,
da an der Küste entlang zu fahren. Ja. Es hat natürlich Wind, es hat Profil und es hat aber auch gerade Strecken. Und ich weiß, ich habe diese Mitteldistanz gewonnen. Ich habe mir da noch die Bänder gerissen, aber ist auch egal. Ich saß auf dieser Terrasse, wo diese Siegerehrung stattfand, habe Sebastian angerufen und habe gesagt, Sebastian, ich bin geflogen. Ich bin geflogen. Und das war, ich sag's euch Leute, es war so geil. Es war das allerbeste Gefühl, einfach what for free, sozusagen.
Ja, ja.
Also diese Idee hat absolut funktioniert. Jetzt hast du ein zweites Wort reingebracht, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jeder kennt. 2021 war, glaube ich, der größte Jump für euch, diesen Power-Test.
Ja.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was der Power-Test ist?
Ja. Der Power-Test ist praktisch eine Ableitung eines metabolischen Profils. Ja, also es ist so, wir bringen das, was du in der, im Labor machen kannst, ja, mit Spiro oder mit Laktatmessen, bringen wir auf die Straße. Ja, es gibt immer Verhältnisse, also wie viel Watt brauche ich um ein oder wie viel Milliliter Oxygen, also Sauerstoff brauche ich. Du siehst, ich rede eigentlich mehr im Englischen drüber als im Deutschen. Wie viel Milliliter Sauerstoff brauche ich, um ein Watt zu produzieren? Und der Professor Alois Mader hat da sehr, sehr viel drüber gemacht. Und damals mit Clemens Hesse habe ich damit auch schon sehr viel gearbeitet. Wir haben das Ganze halt in ein Programm gegossen, dass wir praktisch ein Labor auf die Straße bringen. Und das war so der größte Sprung, ja. Und vor allen Dingen haben wir es so gemacht, dass es alles automatisiert abläuft. Und das war, der Anspruch ist eigentlich, dass ich mich als Coach entlasten wollte, was diese Diagnostik anging. Dass es keine Zahlen mehr anschauen und irgendwie was ausschnipsen, sondern dass wir ein Programm kreieren, das so intelligent ist, dass man es reinschmeißt und sagt, bumm, 2 Sekunden später hast du den kompletten Sportler durchleuchtet, ja. Dann fährst du einen kurzen Sprint, 10 Sekunden, 4 Sekunden, 4 Minuten sitzend, eine All-Out-Belastung, die aber einigermaßen gepaced ist. Und dann 12 Minuten eine All-Out-Belastung im Sitzen, die auch natürlich einigermaßen gepaced ist. Oder kannst du auch Indoor machen mit einem Rampentest oder wie auch immer. Ja, gibt's da verschiedene Protokolle. Und das war halt so der große Schritt, ja, weil das gab es damals nicht, ja, oder nicht in dieser Dimension und vor allen Dingen auch nicht zu diesem Preis. Ich weiß noch, wir hatten da so damals so uns natürlich so an die Konkurrenz orientiert, wie teuer ist sowas und so weiter. Und dann hat Sebastian gesagt, nee, das ist viel zu teuer alles, wir machen's.
Da erinnere ich mich auch dran, ja.
Dann habe ich gesagt, okay, dann hat er gesagt, wir bieten alles für 25 Euro und alles, CDA-Test, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, finde ich gut, wie demokratisieren das jetzt einfach. Dieses ganze Geteste und Ausgewerte und so weiter, das demokratisieren wir und haben halt immer diesen Preis gehalten. Ja,
ja, und das ist bis heute so, liebe Leute, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil du bist sicher noch nicht fertig mit deiner Erklärung, aber schönen Gruß an meine Athleten. Alle, die bei mir trainieren, machen das Ding, haben das Ding mindestens schon 2-mal gemacht und ich sage euch, es funktioniert. Ich stelle euch das dann in Rechnung, ihr zahlt das selber, es sind nur in Anführungszeichen 25 Euro. Wir machen eine Vorbesprechung, eine Nachbesprechung und die Leute, die es verstanden haben, also ich muss auch für den, ich sage mal, Otto-Normal-Athleten, man muss gestehen, man muss das, wenn man das jetzt gar noch nie gemacht hat, vor allem diese 4 Minuten Ausbelastung, man muss das mal fahren, dass man mal merkt, wo ist meine wirkliche Grenze, weil die Werte stimmen. Auch jetzt mit den Ausbesserungen, die ihr immer wieder gemacht habt, wenn ihr euch wirklich voll ausbelastet, ihr müsst euch ausbelasten, dann habt ihr eine 1A-Diagnostik zu Hause gemacht oder auch auf der Straße. Ja. Und um das hinzuzufügen, ihr habt das auch fürs Laufen gemacht.
Ja.
Also es ist aus dem Radfahren natürlich entstanden.
Ja.
Aber über die Berechnungsphase geht es auch fürs Laufen. Also auf der Tatanbahn optimal, habe ich auch schon gemacht. Muss ich übrigens auch nochmal veröffentlichen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Ich bin mit Social Media nämlich auch schlecht. Schande über mich. aber auch da funktioniert es und es ist absolut perfekt anwendbar. Also hier auch gerne nochmal die Sendung an jeden. Schaut euch die Website an. Das ist relativ einfach zu verstehen, auch wenn man kein physiologisches Verständnis hat für wie Björn oder wie jemand, der es vielleicht auch studiert hat. Es funktioniert. Probiert es bitte aus.
Ja, Ja, es ist sehr, worum es eigentlich geht bei den Testen, ist immer zu sehen, wo ist der Limiter, ja, also auch die, oder die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, ja. An welcher Schraube muss ich drehen, damit ich besser werde, ja. Denn man kann, ich hatte gestern erst eine Diskussion, oder jetzt auch in der Sierra Nevada, da saß ich zusammen mit dem Javier Solar, den kenne ich auch schon sehr, sehr lange, ist auch ein guter Freund von mir, ist der Trainer vom Tadej Pogacar, und wir arbeiten auch zusammen in einem kleinen Mountainbike-Team. Also ich habe 5 kleine Mountainbike-Fahrer noch, mit denen ich noch ein bisschen rumarbeite.
Was heißt kleine Mountainbike-Fahrer?
So Weltmeister.
Sorry.
Weltcup Top 10. Nein, nein, alles gut. Zumindest, es geht im Sport immer darum zu sehen, wo drin bin ich gut, wo drin bin ich schlecht und was führt dazu, ja? Also es ist, an welcher Schraube muss ich drehen, ja? Ist es so meine Capacity oder ist es die Utilization, wie man so der Bowman, der vom Michael Phelps hat das immer so schön beschrieben. Also muss ich meine VO2 Max hochziehen, meine 4-5 Minuten Leistung, oder muss ich einfach ökonomischer werden, damit ich irgendwie über eine Langdistanz irgendwie besser werde, ja? Und erstmal muss man das erkennen. Das kann man mit dem Test, den wir haben, finde ich sehr, sehr einfach machen, weil du weißt, klar, wenn du irgendwie eine 85er Sauerstoffaufnahme hast und eine 0,7er Laktatbildung, dann weißt du ganz genau, okay, Sauerstoffaufnahme ist top, Laktatbildung muss noch gedrückt werden, damit ich eine Langdistanz machen kann, muss sie vielleicht auf einer 0,4 sein. Irgendwie, sagen wir mal so ganz platt reingesprochen, ja. Das kann man theoretisch auch aus einer Power-Kurve rausziehen, ja. Wenn man so sieht, wie so ein Verlauf ist, wenn man so eine Critical Power Curve anschaut und sich dann die Steilheit der Kurve anschaut, ja, kann man das auch machen. Das geht auch, aber ich finde, für mich ist diese Zahl, oder ist es halt so normal zu sagen, okay, Sauerstoffaufnahme passt, 80 plus oder was sehe ich, und dann schraubt man nur noch an der Laktatbildung rum. Also es geht immer darum, um Trainingsentscheidungen zu treffen. Was tue ich als nächstes? Und dann haben wir auch noch, auch schon seit 2-3 Jahren, so eine AI, oder so eine KI, die halt diese Predictions macht, ja. Und die haben wir, die ist jetzt wirklich schon richtig gut geworden. Das heißt, wir haben 13.000 Power-Test-Daten, die auch alle gelabelt sind. Und so viele Tests waren halt damals schon zur Verfügung. Und dann kannst du halt Ableitungen machen, ja. Wie verhält sich Herzfrequenz zu Watt und ähnlichen Sachen? Und dann kann man schon ungefähr Leistungsentwicklung sehen, ja, also wirklich, und dann kann man nochmal wieder einen Power-Test machen, wenn man will. Zumindest also dieses konstante Tracking von Performance machen wir auch. Und ja, so, also das ist jetzt schon wieder weit in die Zukunft gesprochen, aber so ein bisschen fing das an, ja. Sebastian fing an mit dem CDA-Wert, wir haben uns kennengelernt und gesagt, oh, lass uns nochmal diese Metabolik mit reinbringen. Das haben wir auch gemacht und dann nahm das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schwung auf, ja. Dann haben wir einen Freund in Kanada, durch meinen Job natürlich, durch das Bike-Magazin war ich schon ziemlich gut vernetzt in der kompletten Szene. Und der hatte einen Podcast, Endurance Innovation Podcast, und der hat uns eingeladen, und dann hat uns Dan Bickham angeschrieben von Watchop, der jetzt bei Bora die Aerotests macht. Und dann ging das so bam, 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 bam. Und auf einmal guckst du nach und siehst irgendwie so, wow, es testet eigentlich die komplette World Tour mit unserem Programm. Ja, und ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind auch mit Visma, sponsern wir und so weiter. Und ja, jetzt hat das so ein bisschen so seinen Lauf genommen, ja.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß geworden. Also ihr müsst mittlerweile mehrere Server bedienen, dass alle Daten irgendwo Platz haben, ja, also über 1 Million Tests habt ihr die sehr Aktivitätsanalyse auch patentiert, glücklicherweise, richtig?
Ist ja, das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die so patentiert haben, wir haben einige Patente, wir haben auch so eine, oder ein Teil in der Aktivität ist definitiv patentiert, das ist diese CDA-Wertbestimmung während des Fahrens. Und das nutzen wir relativ viel, vor allem auch im Rennen, was ich jetzt Giro d'Italia, gucken wir uns mal an, okay, jetzt bist du in der Fluchtgruppe, wie lief eigentlich so der CDA-Wert, wie optimal war der eigentlich, und da, ja, solche Sachen haben wir dann schon patentieren lassen, ja.
Ja.
Ja, synthetische Daten kreieren, da sind wir, ich glaube, ganz gut drin. Sebastian ist halt so das Brain dahinter, ich bin halt immer der mit den verrückten Ideen, oder ich komme halt mehr aus der physiologischen Schiene, ja. Sebastian mehr aus der physikalischen.
Naja, Sebastian ist also neben dem, dass er ein sehr guter Programmierer ist, ein super Background für das hat, was ihr jetzt zusammen erschaffen, ja, ist er einfach auch ein sehr, sehr verlässlicher, toller Typ und Mensch. Nee. Das muss ich auch sagen. Also Sebastian ist einfach, ich habe mich da fast schon schockverliebt, als er mich da hat fliegen lassen. Ja, nicht nur wegen dem CD-Arbeit, sondern weil es einfach so stimmig ist. Es ist einfach ein sehr, sehr feiner Kerl, der, glaube ich, auch sehr gerne in seinem Keller sitzt und programmiert auf seinem knitschenden Stuhl. Und da möchte ich euch ganz ehrlich jetzt nochmal diese Folge vom 5. April von The Faster You ans Herz legen. Wenn ihr mehr über das Tool an sich lernen wollt, also diese drei Herren sitzen zusammen und versuchen nicht sofort in einen derartig nerdigen Talk zu verfallen, da ist man immer, wenn man als Zuhörer so ein bisschen von außen schaut, immer gut, dass der Niklas dabei ist, der euch immer wieder so ein bisschen einnordet, sonst würdet ihr beide, glaube ich, in eurer Passion und Leidenschaft für das, was ihr da jetzt hochgezogen habt, doch sehr versinken, was ja auch irgendwo notwendig ist, weil es braucht ja diese vielen Stunden auf 6 bis 8 Quadratmetern oder eben im Keller. Und heute und hier sende ich jetzt mal einen lieben Gruß an Sebastian, der natürlich heute leider nicht da sein kann. Aber vielleicht schaffen wir das ja mal, uns mal wieder zu dritt zu sehen. Das wäre geil.
Sebastian sitzt im Keller, wie immer. Wir lachen uns immer. Also es ist halt so richtig Garagenfirma, ne? Da aus diesem Status haben wir, oder diesem Standort haben wir uns auch noch nicht weiterentwickelt, ja. Also Sebastian sitzt in seinem Keller und programmiert und ich sitze halt in meinem Mini-Büro im Haus und entwickelt weiter. Aber es funktioniert.
Ja, Leute, es ist für alles noch Potenzial da. Also die Berliner Hipster-Gegend, die gönnt sich dann wahrscheinlich irgendein Büro mit Blick auf die Spree und macht ein riesen Marketing-Ding draus und hat eine riesen Sichtbarkeit, so wie man das so heute sagen würde. Und hier haben wir zwei Männer, die wirklich am Boden geblieben sind und trotzdem für den Sport und für die Szene, denke ich, einen riesigen Mehrwert geschaffen haben. Ich denke mal, Erfolg gibt immer meistens recht. Und das ist absolut bestätigt. Jetzt sind wir ja ein Triathlon-Podcast, Björn. Ja. Gestandenermaßen querbeet, deswegen bist du heute auch unser Gast. Mhm. Jetzt haben wir viel über das Radfahren geredet. Jetzt haben wir eine Frage an dich. Du kennst die Radfahrszene seit Jahren. Wie blickt ein Profitrainer auf den Triathlon?
Oh, das ist natürlich jetzt... Man darf ja eins nicht vergessen, ich arbeite ja mit einem sehr berühmten Trainer zusammen, mit dem Olaf Alexander Bu.
Aha.
Und
Fast unbekannt.
Also wir haben wirklich 3-4 Mal in der Woche Kontakt und reden und so weiter. Und diskutieren Dinge. Also es ist natürlich, ich verstehe den Triathlon nicht, aber wie wirkt der Triathlon von außen? Ich glaube, was man sagen kann, ist, im Radsport gibt's deutlich mehr Geld zu verdienen. Ja, also wenn du bei der Tour bist, bei der Tour de France, dann hast du halt da 200 Leute am Start stehen, die auch alle verdammt gut sind, ja. Und ich glaube, diese Leistungsdichte in einem Ausdauersport zu haben, ist halt schon, das hast du halt echt selten, ja. Und das ist, glaube ich, einfach auch durch die Kohle im Triathlon einfach begrenzt, ja. Da hast du, im Radsport, in der World Tour kann jeder von seinem Gehalt leben. Und zwar richtig gut. Ja, also da gibt's, die haben einfach gute Gehälter. Ja, das hat sich über die Jahre verbessert und so weiter. Klar gibt's da immer noch große oder einige Diskrepanzen. Ja, wie bei jedem Sport. Ja, da hast du einen Tadej, der halt Millionen verdient. Da hast du halt andere, die verdienen halt nicht mehr. Aber da verdient keiner schlecht. Im Triathlon, so wie ich das mitbekomme, hast du halt auf der langen Distanz bei den Männern, keine Ahnung, 10, vielleicht 15, die gut verdienen, und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, richtig viel, ja, mit Sicherheit, Christian oder Gustav, die verdienen mit Sicherheit schon sehr, sehr gut, auch mit den Sachen, die sie marketingmäßig machen. Ich glaube, das läuft schon richtig gut. Aber dann wird es halt nach unten hin echt dünn. Ja, und das darf man nicht vergessen. Wenn ein Sport finanziell vielleicht gar nicht so den hohen Anreiz hat, dann wird sich da auch vielleicht eine Leistungsdichte gar nicht so etablieren können. Ähnlich auch im Mountainbike Cross Country, ja, da hast du halt ein paar, die richtig, richtig gut sind, die auch richtig viel Geld verdienen, und dann bröckelt es nach hinten so ein bisschen ab. Ja, da hast du, ich würde mal sagen, im Cross Country hast du so die Top 30 sind halt schon echt alle sehr, sehr gut. Und dann nachher wird es halt echt dünn. Da sind die halt auch noch gut, aber da fehlt es halt, die haben dann da irgendwie versucht, Privatsponsoren an Land zu ziehen und, und. Und dann, was ich auch noch spannend finde im Triathlon, die ganzen Age-Grouper-Sachen, das ist im Radsport, würde man sagen, das ist Hobbysport.
Yeah. Ja.
Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist Weltmeister, es gibt auch im Radsport Weltmeister, ja, Senioren oder was weiß ich, ja. Aber das ist diese Fragmentierung von Age Group und Weltmeister und sowas gibt, das findet halt gar nicht statt. Da wird gar nicht drüber geredet. Also wenn du nicht mehr Profi bist, dann bist du nicht mehr Profi. Und ich habe auch noch, weiß ich, Markus Kaufmann, der ist ja Europameister H40, ja. Das ist natürlich toll, aber das ist jetzt nicht, ich sag mal so, diese Wertigkeit ist, zumindest so wie ich es von außen beachte, die findet da nicht so statt im Radsport. Ja, da bist du dann, okay, dann hast es halt nicht geschafft, bist jetzt Age Group, bist jetzt H40 Weltmeister, ja. Und dann auch in den unteren Kategorien, das ist da, also U30 Weltmeister, so, es gibt, das findet im Radsport nicht statt. Gibt es nicht. Und das sind so die Unterschiede. Erstmal finanziell davon leben. Dann diese Unterteilung von Profis, Age-Groupern und so weiter, da weißt du mehr als ich, habe da mit Sicherheit jetzt auch Quatsch erzählt, aber so wirkt es halt von außen. Und wie viel Geld in dieses Material reingeballert wird, das ist halt auch abartig. Ja? Also, als ich mal in Rot war, dachte ich so, Alter, was ist denn hier los? Ja, also die fahren halt ein Geschütze auf, wo ich denke, okay, dann lieber 3 Kilo weniger wiegen, statt 20.000 ins Rad zu stecken, ja. Aber die Szene ist halt super, super spannend. Ich finde diesen Sport auch vom Anspruch her klasse. Ja, erstens ist es erstmal so ein Ganzkörperding. Das finde ich erstmal super, super spannend. Dann ist es je nach Distanz, ist klar, ist unterschiedlich, ja. Aber ich finde es ein sehr, sehr reizvoller Sport. Aber für mich wäre es so, ich könnte das nicht, weil ich mich dann ja auf 3 Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und dann weiß ich, ich mache 3 Sachen nie so richtig gut. Das wäre für mich so ein Problem.
Ja, das ist ja auch ein bisschen der Ursprung, wie viele Menschen zum Triathlon kommen.
War ich jetzt gemein zu den Triathleten, wenn ich so rede?
Ich glaube, die verkraften das. Das ist ja irgendwo auch Realität.
Ja.
Also klar, wir haben natürlich auch einen Unterbau. Wir haben einen, das ist eine olympische Sportart.
Ganz genau.
Es gibt einen guten Nachwuchsunterbau. Die ja. DTU macht einen super Job.
Ja.
Es gibt ganz viele kleine Vereine, wo sich immer wieder auch gerade, kann man jetzt auch mal die Schleswig-Holsteinische Triathlon-Union hervorheben, wo auch wirklich junge Mädels in den Bundeskader kommen. Aber du hast jetzt 3 Sachen aus meiner Sicht angesprochen oder im Bundeskader sind, Entschuldigung. Ist einmal die finanziellen Mittel, die in dem Sport sind, die natürlich immer die Größe des Sports bestimmen.
Ja.
Auf allen verschiedenen Ebenen. Dann das, also die Kategorien im Radsport, die es ja im Triathlon so per se nicht gibt. Das ist
ja
natürlich irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man mit Profis,
ja,
auch, also in, mit Athleten aus den Profikategorien, die ja doch separat starten und andere Verhältnisse finden, aber dennoch auf der gleichen Strecke ähnliches Potenzial abrufen könnten, wenn ja ich Age-Grouper bin. Und dieser Begriff Age-Group, ich muss jetzt eigentlich auch mal vielleicht unsere Zuhörerschaft fragen, wo das eigentlich herkommt. Ist es von Ironman entstanden, dass man eben die Breitensportler irgendwo auch kategorisieren musste? Die ja heißen dann auf Englisch Age-Grouper, also Altersklassenathleten ja zu Deutsch. Das ist natürlich ein ganz anderer Markt, der auch anders, glaube ich, gewachsen und entstanden ist. Es ist natürlich ein hoher Grad an Kommerzialisierung dabei,
ja,
gerade für die Langdistanz. Das hast du so im Radsport nicht,
nein,
wenn ich das so sehe.
Nee.
Sondern das Geld liegt einfach in dieser World Tour.
Ja.
Oder für die Fahrer, die World Tour fahren können.
Ja.
Das ist schön zu wissen, dass zumindest die Männer davon vernünftig leben können.
Ja.
Gegebenenfalls auch eine Familie ernähren. Und dann hast du zum Schluss gesagt, dass natürlich die Sportart relatives oder so deutet das jetzt relatives Entwicklungspotenzial hat, was durch die Vielfältigkeit der Vermengung der 3 Sportarten, was aber in sich, finde ich, immer noch ein anderer Sport ist, als jetzt alle 3 Sportarten
na,
zusammenzuführen,
ja,
dass das Potenzial beziehungsweise eine gewisse, ja, interessanten Faktor hat für dich.
Ja, ja, definitiv. Also ich unterhalte mich auch mit
Du hast Olaf, ja auch mal Triathletin trainiert,
ja, ja, wenn
ich das richtig
auch,
sehe.
Die war auch mal Deutsche, wurde dann auch Deutsche Meisterin.
Ja, ja, merkwürdig. Also, die ist auch Mama, oder?
Die ist auch Mama, ja, ja, genau. Also das ist für mich, ja, das ist, ich habe auch mal Ruderer trainiert, ja, die sind auch gut geworden, ja, also auch richtig gut. Oder Snowboarder hat auch Olympische Spiele gewonnen.
Ich habe noch drüber geredet.
Genau, also was ist, wenn ich einen Sport trainiere, mache auch Ultraläufer, habe ich auch gemacht, beziehungsweise mache ich noch eine, auch erfolgreich, sehr erfolgreich. Ich schaue mir, also das ist ganz platt runtergebrochen, ja, ich teste, ich schaue, wo Potenziale liegen und dann wird halt dran geschraubt. So, und so funktioniert für mich jeder Sport. Und je besser ein Sport finanziert ist, desto mehr Möglichkeiten hast du kannst du ausschöpfen, ja. Also wenn mehr Geld da ist, kannst du einen Sportler besser monitoren, ja. Was jetzt nicht heißt, ich brauche mehr Equipment, sondern einfach, ich kann auch einfach Zeit mit diesem Sportler verbringen. Ja? Ich war jetzt gerade 2 Wochen in der Sierra Nevada. Und die Zeit ist halt Gold wert, ja. Du siehst die Sportler, du siehst, wie sie sich bewegen, dir fällt was auf. Ah, vielleicht können wir nochmal das testen und, und. Kannst du mal Aerotests zusammen machen. Die Entwicklungssprünge werden einfach besser, wenn du Zeit mit deinem Athleten verbringen kannst. Natürlich, und das sage ich, ja. Und ich bin ja eigentlich der Typ, der gerne am Rechner sitzt und die Sachen baut.
Ja.
Aber definitiv werden die Leistungsentwicklung von Sportlern nimmt mehr Geschwindigkeit auf, wenn du mehr Zeit mit deinem Athleten verbringen kannst. Gesetzt dem Fall, dass da auch ein Trainer ist, der Ahnung hat, der mit offenen Augen durch die Welt läuft und schaut, okay, wie ist das Bewegungsmuster, wie verhält er sich, was ist der, also so Kleinigkeiten, ja, und das nimmt man dann so auf und denkt so, ah, vielleicht kann ich an der Schraube drehen. Und das ist in einem Profisport, wo alle halt schon totale Maschinen sind, ja, wo jeder irgendwie gefühlt 6 Watt an der Critical Power hat. Und das ist einfach Fakt, ja, also die sind halt einfach so hoch trainiert schon und die fahren halt auch alle schon irre viel, dann musst du halt finden, wo finde ich das, die letzten 1,5-2%, ja? Ja, kann halt nicht jeder die Beine von Tadej am Körper kleben haben, sondern dann musst du halt sagen, okay, an welcher Schraube kann ich noch drehen, und das sind da manchmal nur so Winzigkeiten, ja. Und da ist, glaube ich, so die Zeit, die man mit Sportlern verbringt, extrem wichtig. Und das kann nur gestemmt werden, indem da finanziell was funktioniert, ja. Weil aus eigener Tasche dahin fliegen und zu sagen, hallo, wir gucken jetzt mal, so geht's leider nicht.
Ja, naja, also dieses Team, wo du jetzt arbeitest, die geben ja den Sportlern auch die Möglichkeit, in dem Rahmen überhaupt besser zu werden, weil das wissen wir alle. Alleine, wie du gerade gesagt hast, kannst du da zwar hinfahren, aber besser wirst du nicht, wenn du wirst nur in der Gemeinschaft besser. Aber aus der Sicht des Trainers hast du jetzt eigentlich zu mir gesagt, die sind alle schon Profis, die müssen alle ein gewisses Level fahren, um da überhaupt hinzukommen.
Ja.
Die müssen mit einem Trainer arbeiten, der das ganze Paket an Sozialkompetenz mitbringt und der das Wissen und das Know-how hat, das auch zu sehen und umzusetzen. Was würdest du sagen, wie viel sind jetzt meinetwegen beispielsweise aus den 2 Wochen, die du gerade genannt hast, wichtig gewesen für dich, den Sportler zu sehen, mit ihm zu sprechen, zu gucken, wie er sich bewegt, zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht noch seine 2-3% rausholen? Hast du da so ein Beispiel, was dir einfällt, wo du jetzt gesagt hattest, ja, die 2 Wochen haben mir jetzt mit Sportler XY geholfen, um ihn besser kennenzulernen, weil ich ihn gesehen habe.
Ja, definitiv. Nee, ich habe da jetzt mal jetzt fällt mir gerade ganz konkret ein Beispiel an. Jonas Wiedeberg. Das ist ein Sportler, der war jetzt nicht im Höhentrainingslager, mit dem war ich auf Gran Canaria. Und der hat die letzten 4 Saisons keine Leistungsfortschritte gemacht. Ich habe mir natürlich das Training angeschaut, gesehen, wie viel Energiedurchfluss, also wie viel Kilojoule trainiert er und so weiter. Und ist sehr, sehr fleißig. Ja. War immer wieder, hatte immer ein bisschen Krankheitsprobleme. Zumindest saß ich mit ihm zusammen auf Gran Canaria und er hat dann so komisch geatmet, so zwischendrin, so ganz tief Luft geholt. Da habe ich ihn gefragt, so Jonas, was machst du denn da? Dann hat er gesagt, ja, ich hatte als Kind früher mal Asthma, aber es ist alles weg. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie beengt. Und da habe ich gesagt, das möchte ich mir jetzt aber jetzt mal genauer anschauen. Und dann habe ich ihn zum Pneumologen geschickt und dann wurde dann festgestellt, okay, da gibt es wirklich Restriktionen. Die haben wir dann noch bearbeitet, indem wir erstmal die Atemhilfsmuskulatur gestärkt haben. Da gibt es also Trainingsgeräte für. Dann hat er noch ein Spray bekommen, was ihm hilft. Und der hat echt eine krasse Leistungsentwicklung hingelegt, ja. Aber nicht nur, wegen dem, sondern auch, weil wir das Training umgestellt haben und so weiter. Aber es gibt manchmal so Kleinigkeiten. Der Thorstein Train, der jetzt auch im Höhentrainingslager war, der hat ja letztes Jahr auch schon super bei der Vuelta, 10. Vuelta, das Führungstrikot getragen und. Da hatten wir jetzt auch, der hat dann auf einmal gar nicht performt. Und dann habe ich gesagt, das sieht verdammt nach Allergie für mich aus, wie ich dich kenne.
Okay.
Und dann hat er gesagt, kann gar nicht sein, wir haben Tests und alles gemacht. Und das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, mit Sicherheit, genau wie du es beschreibst, das sind allergische Symptome. Und dann habe ich mit dem Arzt gesprochen, der an dem Tag da war bei dem Rennen. Und dann haben wir wirklich nochmal alles durchgecheckt und der hat krasse Allergie, ja. Und das ist der Wahnsinn. Das wurde in seiner ganzen Profikarriere, und der Junge ist 30, ja, wurde das nie richtig gesehen. Und er hat sich immer limitiert. Und es gab immer so Phasen, wo er gesagt hat, es kann doch gar nicht sein. Ich war doch letzte Woche tipptopp unterwegs. Mhm. Und interessanterweise bei diesem Rennen, das war jetzt eine Baskenland-Rundfahrt, am letzten Tag hat es geregnet, es hat wirklich geschüttet. Und dann fuhr der halt wie vom anderen Stern, hat das komplette Feld auseinandergenommen und hat noch die Jungs, die vorne waren, eingefahren, hat dann seinen Leader, den Tobias Johansson, nach vorne gebracht und die sind auch Dritter im GC geworden. Und auf solche Sachen kann man nur entdecken, wenn man sehr, sehr eng mit den Sportlern arbeitet. Und ich bin sehr datengetrieben, das wissen, glaube ich, die meisten. Aber die Daten bzw. die Aufarbeitung der Daten, so wie ich es mache, ist nur ein Puzzleteil, das mich in meinem emotionalen Urteil unterstützt. Ja.
Was macht dir am meisten Spaß an einem Job?
Boah, am liebsten mag ich es, wenn ich Leute A, aus Krisen raushole, B, vielleicht komplett umtransformiere von einem Sport zum anderen. Ich denke da gerade so an Rainer Kepplinger als Ruderer in die World Tour kommen und dann irgendwie da echt richtig gut werden. Mountainbiker auch in die World Tour gebracht. Ja, es ist irgendwie so, es muss schon immer so eine gewisse Challenge sein. Ich hatte mit Javier gesprochen. Wenn du Tadej kriegst, dann hast du, da kannst du, der fährt halt immer gut, ja. Und da ist immer so die Frage, bin ich das als Coach? Oder ist es einfach das Talent? Und ich hatte so ein paar Sportler, die auch so ein bisschen abgeschrieben waren und die sind dann irgendwie wieder Weltmeister geworden. Und ich mag so diese Underdog-Geschichte, die mag ich gerne. Da stehe ich drauf. Erstmal so ein bisschen Krise und dann sich da rausarbeiten und sehen, dass man da irgendwas rauskriegt. Das ist so ein bisschen Challenge, mag ich, ja.
Ja, ich bin jetzt definitiv kein Mann für kleine Operationen, sondern immer nur die großen Nummern.
Ich brauche... Nein, ich liebe das. Ich finde das super. Als ich angefangen habe bei UNO X, wie das eben so ist, ne, kriegst du erstmal natürlich nicht irgendwie so die Topstars, ja. Will ja auch kein Trainer abgeben, sondern du kriegst erstmal die so, ne, also wenn es da jetzt schief läuft, ist es auch nicht so wild, ne. Und ich habe gesagt, hey, das ist super. Die bohre ich halt alle auf und mache die so richtig schnell.
Ja.
Und das hat echt gut geklappt, ja.
Ja, aber man muss sagen, du bist ja auch am Anfang erst, ne? Ja. Also wie lange geht das? Wie ist der zeitliche Rahmen jetzt für euch? Denkt man da so von Saison zu Saison?
Nee. Also ich bin, als ich Andi Seber zum Beispiel, als er Weltmeister wurde, Mountainbike, das war ein 7-Jahres-Projekt. Und ich denke da schon, also wenn ich so Pläne erstelle, ich habe das mal kurz gezeigt, habe ich eben gezeigt, ich habe 5 Jahres Aufbaupläne generiert, die ich natürlich niemandem zeige, ja. Also wenn Sportler mit mir arbeiten, sehen sie immer nur eine Woche Training und fragen sich, was mache ich hier eigentlich? Ist ja gar keine Struktur.
Hast du eigentlich einen Plan?
Genau, den habe ich wirklich. Und ich habe da wirklich immer ein generelles Ziel, ja. Und interessanterweise auch für mich selbst, und du kennst mich ja nun deutlich besser, ich wege jetzt nicht so wie so jemand, der morgens vorm Stiegel steht und sagt so, tschakka, ich schaff das und ich mein Ziel ist es, in 5 Jahren das und das zu machen. Und das fängt damit an, dass ich morgens mein Bett mache und sonst wie irgendwelche Lifehacks durchziehe. So bin ich gar nicht, ich hasse das, ja. Ich finde das so, wenn man sich zu sehr durchstrukturiert, und das Leben wie in so einer Klarsichtfolie bestreitet, dann geht da so viel Energie drauf, finde ich. Man muss einfach dem Chaos, dieser ganzen Entropie des Lebens auch einfach mal Freiraum lassen und sagen, fuck off, ist halt so. Aber, und da bin ich dann vielleicht auch manchmal nicht so gut, aber ich versuche das immer zu kommunizieren und hast es schon angesprochen, wenn ich mich sehr, sehr stark auf etwas konzentriere, dann findet auch nur noch das statt. Das heißt, wenn ich WhatsApps und Ähnliches kriege, dann werde ich die auch nicht immer sofort beantworten. Ich werde sie beantworten, definitiv werde ich antworten. Aber das geht dann so ein bisschen lost, ja. Das ist so, ich streiche dann auch echt Sachen raus, auf die ich keinen Bock habe, ja, die, wo ich einfach merke, das ist so ein bisschen Ballast im Leben. Ja, das so funktioniere ich. Also es ist immer so, ist wie mein Haus, ja. Das ist halt, das darf auch ein bisschen chaotisch sein. Solange man an der richtigen Schraube dreht, die einen nach vorne bringt, ist es das Richtige. Und ich formuliere Ziele für mich selbst, aber das ist nie so, dass ich da so eager bin und so richtig hinterher bin und sage, ah, das ziehe ich jetzt durch und hier, das ist meine Erfolgsstory und so weiter. Da kann ich echt im Strahl kotzen, wenn mir jemand solche Geschichten erzählt. Ich sage, fuck off, das ist doch Quatsch. Das kann man gar nicht. Also ich nicht. Oder du verbrennst dich selber oder du verbrennst deine Familie am Ende des Tages. Bist dann halt Millionär, aber hast halt keine Freunde mehr, ja. Das ist so. Es gibt diesen schönen Film, The Social Network.
Ja, den kenne ich.
Genau.
Schaut euch den an.
Genau, der ist zwar schon älter, aber er beschreibt genau das.
Ja.
Menschen, die nur darauf aus sind, irgendwie Kohle zu machen und sich dann gegenseitig so richtig fertig zu machen. Und das will ich nicht. Ja. Also ich habe natürlich schon Ziele und verwirkliche mich gerne. Aber ich formuliere das vielleicht für mich selber, sage ich das, ich habe es aber nicht ausformuliert, aber ich habe so eine grobe Vorstellung, so, das will ich jetzt mal machen. Und dann, mache ich das halt. Ja.
Sehr schön, Björn.
Das war jetzt ein Monolog.
Wieder mal weise Abschlussworte, so wie das bei unserem Mittagessen auch immer ist. Ja, vielleicht kommen wir, man kann dem nichts hinzufügen. Ich hätte dich jetzt eigentlich gerne noch gefragt, aus natürlich persönlicher Überzeugung, Interesse und auch dadurch, dass es immer eine größere Wichtigkeit bekommt, ist der Frauensport.
Ja.
Jetzt nicht im Triathlon. Ich denke, den Triathlon lassen wir jetzt mal ganz kurz ruhen, weil wir natürlich alle schon gemerkt haben, he is basically into cycling.
Ja.
Und was da gerade im Frauenradsport geht, ist aus meiner Sicht gigantisch. Also es ist auch eine Verbindung von uns. Ich habe ja auch mal eine Athletin trainiert, die dann, die war überwiegend Bahnradfahrerin und ist es auch immer noch und hatte das größte Ziel, zu Olympia zu kommen. Da habe ich oft Björn gefragt, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil das war was, wo ich mich absolut reinfuchsen musste. Von Bahnsport hatte ich genau null Plan. Jetzt würde ich sagen, verstehe ich was davon. Die musste auch, ich sage jetzt mal, um zu überleben, oder um ihren Sport, nicht zu überleben, sie hätte auch so überlebt, aber um ihren Sport wirklich zu fahren und sagen zu können, ich will davon leben und da mitleben, um eben das Ziel, was sie als Athletin hatte, zu erreichen, musste sie in ein Team.
Mhm.
Wie ist die Szene oder wie viel, also wir wissen alle, es ist weniger Geld im Frauenradsport.
Ja, aber
das ist einfach der Katalysator, der da sein muss. Jetzt haben wir aber eine Female World Tour, wir haben eine Tour de Femme, wir haben eine, wie heißt das?
Wir haben den Giro.
Genau.
Wir haben die
Vuelta. Wir haben eine Demi Vollering.
Ja. Ja, und das ist das Tolle. Also und da sieht man mal, was Geld macht, wenn es vernünftig angelegt wird. Natürlich gibt's immer noch so, da ist irgendwie die Übertragungszeit scheiße und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, da ist ein Riesenschritt. Ja, ich weiß noch, als ich von Specialized vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war 2016 oder so, wurde ich auch zur Tour de France eingeladen, letzte Etappe, und da gab es dann für die Frauen auf dem Champs-Élysées sozusagen Kriterium, ja,
okay.
World Tour Frauen. Das war schon mega, ja. Aber jetzt haben wir halt eine eigene Rundfahrt, was halt Killer ist, ja. Und ich glaube auch, die kann man ausdehnen. Mein Gott, Frauen sind per se eigentlich ausdauernder als Männer, ja.
Ja.
Und ich finde auch, die Frauenrennen sind halt auch super spannend, ja. Vor allem, ich erinnere mich an die ersten oder die Tour gab es ja schon früher, ja, gab es ja schon in den 80ern, dann Tour de Femme, dann wurde die WDR, dann fand die halt nicht mehr statt. Und jetzt so die ersten, die neuen Tour de Femme sind halt super spannend, weil die werden halt spannend gefahren, ja. Die werden aggressiv gefahren, die Frauen, es ist einfach schön zu sehen. Und
da muss ich gleichzeitig mal einhaken, ja. Ich finde, das, was du vorhin gesagt hast zu deinem Team Uno X,
ja.
Es ist gleichzeitig bei den Frauen auch so zu merken, die sind eigentlich noch von sich selber total übermannt.
Ja.
Also wenn die irgendwo ankommen, denken sie, bin das jetzt hier ich? Ist das jetzt hier mein Leben? Habe jetzt wirklich ich das gewonnen? Und das ist so unglaublich so
grounded. Die fahren auch total nett im Feld. Das haben wir jetzt gerade beim Giro gesehen. Da saßen wir zusammen mit den Fahrern, mit den Männern und haben uns das Rennen angeschaut und haben gesagt, Alter, also da, so Sprintvorbereitungen, so da werden, ich meine, bei den Männern werden halt echt die Ellenbogen ausgefahren. Das ist so richtig, ich sag mal, so ein Gentleman-Sprint, wie die das fahren. Und es war echt total angenehm zu sehen, weil da geht's dann wirklich um sportliche Leistung und nicht um, wie schiebe ich jemanden zur Seite. Und der Frauenradsport ist, wir haben erstens die Leistungsfähigkeit der Frauen ist brutal gestiegen. Das ist der Hammer.
Ja.
Viele gesagt haben, oh, das, ich meine, wir haben, ey, das ist noch nicht lange her, da haben wir gesagt, oder da wurde von sportwissenschaftlicher Seite gesagt oder medizinischer Seite gesagt, Frauen dürfen keinen Marathon laufen, schaffen die nicht.
Ja,
Herz
ja.
explodiert oder so, ja, ist totaler ja. Schwachsinn. Ja.
Ja.
Und jetzt, wir fahren halt Frauen, die fahren irgendwie mit 5,8, 6 Watt und so weiter die Berge hoch, ja, wo du einfach so denkst, wow, krass, ja, da werden halt auch schon echt viele Männer ganz schön platt gemacht.
Mhm.
Und diese Leistungsfähigkeit ist total beeindruckend, ja. Jetzt, wenn wir den Giro anschauen, Demi Vollering, Van der Breggen und so weiter, wie die da rumgestrahlt sind, ist halt schon echt gigantisch. Was wir immer noch haben, ist eine Diskrepanz. Die Leistungsdichte ist noch nicht so hoch wie bei den Männern. Das wird aber jetzt in den nächsten Jahren mit Sicherheit aufgeholt werden.
Okay.
Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass natürlich auch die Finanzierung noch nicht so optimal war und so weiter. Aber ich glaube, die Professionalisierung findet mehr und mehr statt. Bei uns ist es so im Team, dass Männer und Frauencoaches sitzen zusammen. Ja, also wir besprechen Männerfälle, wir besprechen Frauenfälle und unterstützen uns da gegenseitig. Also gibt's keine Trennung, da gibt's auch nicht schlechter Coach gehen zu den Frauen, guter Coach geht zu den Männern, sondern wirklich das ist, wir haben auch Männer, die oder unsere Coaches trainieren auch zum Teil Männer oder Frauen oder ich, habe ich auch gemacht, ja, oder mache ich ja immer noch Mieke Kröger, Weltmeisterin, Olympiasiegerin und so weiter. Oder Katrin Hammes damals bei Education First und. Also ich bin da auch in beiden Welten unterwegs und die Leistungsfähigkeit ist schon echt beeindruckend. Ja.
Jetzt kurz, unter dem Stichwort Frauengesundheit. Ja. Da kommt ja immer mehr, das ist gut, dass wir darüber reden. Jetzt habe ich hier jemanden vor mir sitzen, der ist total oder überwiegend data-driven. Brauchen wir denn jetzt für Frauen auch mehr Daten, um das besser zu verstehen? Oder gibt es gerade für Radsport, wenn man jetzt rechnet, Watt pro Kilogramm, Watt ist Watt, gibt es eine gewisse Übertragbarkeit? Oder kannst du auch als Frauencoach jetzt sagen, was wäre noch notwendig, was fehlt? Brauchen wir mehr Daten, brauchen wir weniger Daten? Mhm. Weil du auch gerade gesagt hast, Rennen werden anders gefahren, was ja völlig klar ist. Dieses tolle Wort, Frauen sind keine kleinen Männer.
Ja.
Ganz was klar. Sagst du dazu?
Mit Frauen arbeitet man. Nee, ich würde nicht sagen, mit Frauen arbeitet man anders, das ist falsch. Sondern mit jedem Sportler arbeitest du sehr, sehr individuell. Ja. Und ich sag mal, diese aus gesellschaftlicher Brille heraus betrachtet, gibt es vielleicht manchmal Hemmung. Sowohl von Männerseite nach dem Motto so, wann hast du deine Regel bekommen? Gibt es Komplikationen? Hast du Schmerzen? Aber auch die Kommunikation von Frauenseite, wenn du mit jungen Frauen arbeitest, dass denen das vielleicht auch unangenehm ist. Da bin ich dann immer so relativ klar, ja. Also das ist für mich Mensch, System Mensch und ich habe darauf einzugehen, ja. Und da sehe ich dieses gesellschaftliche Bild so, darüber dürfen wir nicht reden. Das muss ausgeblendet werden. Das ist totaler Schwachsinn, darüber zu reden. Also das ist schon wichtig, darüber zu reden, aber da irgendwie sich zu pikieren oder irgendwie Berührungsängste zu haben, das ist das Erste. Dann, wenn man das weiß, wie Frauen reagieren in Zyklen zum Beispiel, in ihrem Zyklus und so weiter, dann muss das natürlich irgendwie berücksichtigt werden, ganz klar, ja. Wie auch immer, also wie ich es sehe, da würde ich auch keine Schablone nehmen, Ich habe Frauen, die reagieren anders mit oder gehen anders mit ihrem Zyklus um als Frau XY. Also es muss wirklich individuell bearbeitet werden. Es ist immer schön, wenn das im Trainingsplan dann eingetragen ist. Hier kriege ich meine Tage und so weiter. Dann schiebst du halt Einheiten. Ja, dann
kann man so ein bisschen rechnen.
Genau, dann kann man Einheiten ein bisschen schieben und so weiter. Aber auch manchmal so die Angst nehmen, wenn jetzt irgendwie, du hast deinen ersten Zyklustag, dann kommt ein Rennen und dann ist schon so gleich so der Schalter umgelegt, ah, das wird scheiße laufen. Ja, natürlich ist da, auch das, damit muss man umgehen. Also auch muss man einfach ganz klar sagen, ich versuche mich natürlich da rein zu versetzen, als Mann jetzt zum Beispiel, ja, aber ich bin keine Frau. Ja, ich kann es nur aus menschlicher Sicht betrachten, aber es gibt natürlich Themen, da bin ich überfordert, ja. Da muss man auch sagen, okay, da musst du jetzt Expertinnen ran, ja. Und da muss man sich ein Netzwerk erschaffen, wo man sagen kann, okay, die Frau ist jetzt die richtige Ansprechpartnerin für meine Athletin XY, ja. Und
das kann man, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aus medizinischer Seite, glaube ich, sagen. Das stimmt auch, aber letztendlich ist es einfach so, die Trainerschaft ist überwiegend männlich.
Ja, ja, definitiv.
Sie wird weiblicher, aber das wird genauso überwiegen, wie man, wie du gesagt hast, die männlichen World Tour Teams haben einfach mehr Aufmerksamkeit und die Frauen ziehen jetzt danach, ne, ohne Druck. Das wird, die Zeit wird es zeigen. Aber was wir als Frauen brauchen, die auch so leistungsfähig sind, ich meine, wir haben genauso maschinelle Körper, die fast noch, also die definitiv zäher und ausdauernder sind als Männer, rein sind von.
Definitiv.
Also, gut, streiten wir mal nicht mehr ab, ist einfach so, wir kriegen ja auch die Kinder, haha. natürlich habe ich den Faden verloren. Brauchen wir als Frauen Männer, die genau diese Aussagen nicht nur sagen, sondern die das auch verstehen, was sie da gesagt haben und was das bedeutet, wie also, du es jetzt gerade gesagt hast.
Wir brauchen Männer, die das verstehen, aber wir brauchen auch vor allem viel mehr Frauen, die Trainerinnen sind. Und zwar sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich wünsche mir da eigentlich so eine Homogenität, ja, dass wir da eine Durchmischung haben, dass Frauen Männer trainieren und Männer Frauen und wie auch immer, ja. Ich bin da, wie gesagt, ich betrachte das als, das sind Menschen und die kann man trainieren, ja. Und ich denke da gar nicht in diesen Kategorien. Ich habe nie in diesen Kategorien gedacht. Es gibt halt Dinge, die habe ich, dadurch, dass ich ein Mann bin, körperlich nie erlebt. Ich kann nur drüber reden und mich meine Erfahrungen aus zweiter Hand sammeln oder aus Büchern. Das ist nachteilhaft, definitiv. Aber auch damit kann man umgehen. Ja, genauso wie Frauen, wenn eine Frau einen Mann trainiert, vielleicht auch mit anderen Sachen nicht umgehen kann. Aber grundsätzlich.
Ja, das ist super schön, dass du das sagst. Aber ich glaube, wir sind da leider immer noch sehr viel in Stigmata gefangen und werden da auch so schnell nicht rauskommen. Aber vielleicht haben wir jetzt auch durch unsere Konstellation so ein bisschen einen kleinen Minischritt dahin gemacht, dass es so werden kann. Jedenfalls bin ich da eigentlich sehr positiv, was jetzt, sag ich mal, den Ausdauersport in seinen verschiedenen Sportarten betrifft, dass das eine gute Vermengung findet.
Ja, definitiv.
Also, das wird immer besser, meiner Meinung nach.
Definitiv. Und jetzt bevor es hier dem Ende entgegengeht, wir haben ja auch so einen gemeinsamen Gedanken, Anine und ich. Und zwar, wir sitzen ja zu selten, aber wir sitzen ja ab und zu zusammen und reden dann über Gott und die Welt, wenn wir dann uns zusammen in der Mitte Münchens treffen, auf einen Kaffee oder zum Mittagessen oder wie auch immer. Und Anine hatte den wunderschönen Vorschlag gemacht, lass uns doch mal zusammen irgendwo hinsetzen und Leute einfach mit einladen oder jeder ist herzlich willkommen, A und B sozusagen. Und so einen Ausdauertalk zu machen, ja. Das teasern wir jetzt schon mal so hier so gerade mal so ganz nebenbei an, dass wir das mal in München rund um, ja, in München irgendwo, müssen wir uns nochmal überlegen, wo, teasern wir mal an. Bei Faster You wird es auch noch angeteasert werden und wenn ihr Vorschläge habt oder aus der Region kommt, gerne in die Kommentare, wie man so schön sagt. Oder E-Mail oder wie auch immer. Wenn eure Kommentarspalte sich
gerne
natürlich...
Gerne PN, her damit.
Ja, genau. Das ist die Idee, dass man auch mal mit uns in echt reden kann. Ja.
Ja, weil wir wollen mehr miteinander reden und vor allem wollen wir auch gerne mit euch reden. Weil ich denke, ich hoffe, das geht auch allen Trainern so. Wir wollen natürlich unser Wissen irgendwie an euch weitergeben. Für nichts.
Ja, genau. Braucht keine.
Also wir stellen kein Sparschwein hin, sondern wir sind einfach da.
Genau. Gottes Willen. Ich bin nur der Sender. Ja. Genau.
Also wir zwei Sender, wir würden uns, wie du gesagt hast, als A und B, nee, B-Männchen und A-Frauchen auf eine Bank in München setzen.
Ja.
Oder an die Isar wahrscheinlich bevorzugt, weil da kommen viele Leute vorbei.
Ja.
Und sowas mal hochziehen.
Ja.
Weitere News folgen.
Genau.
Und wir freuen uns, euch kennenzulernen. In diesem Sinne würde ich meine Tour von dem Norden München an der Isar entlang wieder in den Süden antreten und mich in meinen Keller setzen, um weiterzuarbeiten.
Sehr gut.
Es war eine wunderschöne Abwechslung, heute mit dir zu sprechen, Björn. Dich zu sehen noch viel mehr. Danke für die Einladung, dass ich in deiner Bibliothek sitzen durfte und dass du unser Gast warst. Vielleicht dürfen wir da nochmal versuchen anzuklopfen in den weiteren Jahren. Wir wollen natürlich wissen, wie es für dich weitergegangen ist bei UNO X als Trainer.
Ja.
Wünschen dir und dem Team den Erfolg, den ihr euch erarbeitet habt. Dass das dabei rauskommt, was ihr euch wünscht. Dass weiterhin genügend Geld da ist, weil das ist einfach im Sport oder im Profisport sowieso essentiell und keine Selbstverständlichkeit. Auch davon muss man viel tun.
Ja.
Und schließen diese Folge und freuen uns, wenn ihr uns Kommentare da lasst und eure Hausaufgaben macht. Das darf ich nochmal zusammenfassen. Erstens, Björn auf seinem Insta-Kanal folgen. Zweitens, seinen Podcast anhören oder ihren Podcast, Faster You Podcast, bitte abonnieren. Und bei Faster You vorbeischauen auf der Website und euch hier auch einen Account ziehen und am besten selber mal, weil ich denke, wir haben viele Sportler und Radfahrer in unserer Hörerschaft, den Powertest fahren.
Ja, das kann man.
Oder laufen.
Oder laufen.
In diesem Sinne, vielen Dank. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.